Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Mit Ann-Kathrin Büsker. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Donald Trump versucht bei jeder Gelegenheit, das geplante Amtsenthebungsverfahren gegen ihn als Hexenjagd abzustempeln. Und das Weiße Haus versucht, wo es geht, zu mauern. Derzeit laufen ja die ersten Untersuchungen, die ersten Befragungen wurden vorgenommen. Und nun bekommt das ganze Verfahren Rückenwind aus dem Repräsentantenhaus. Wir berichten gleich, in welcher Form und welche Auswirkungen das haben wird. Wir schauen auf die sogenannte Klimaklage, der Versuch von Bauern und Greenpeace, die Bundesregierung sozusagen per Gerichtsverfahren zu mehr Klimaschutz zu zwingen. Ein Versuch, der heute allerdings vorerst gescheitert ist. Das Gericht hat die Klage abgewiesen. Und uns beschäftigt das Wirtschaftstopthema des Tages, die geplante Fusion von Fiat Chrysler und PSA, dem Opel-Mutterkonzern. Viele Beschäftigte an deutschen Standorten machen sich Sorgen. Immerhin geht es bei der Fusion ja auch darum, Kosten einzusparen. Es steht also die Frage im Raum, ob da Werksschließungen drohen könnten. Unser Korrespondent hat nachgefragt. Wir berichten gegen Ende der Sendung ausführlich. Im Anschluss dann der Hintergrund. Umsiedlungen im rheinischen Braunkohlerevier, große Unsicherheit in den Dörfern. Hier im Deutschlandfunk ab 20 vor 7. In Washington hat sich das Repräsentantenhaus heute mit dem Impeachment-Verfahren beschäftigt und für das Verfahren grundsätzlich Zustimmung erteilt. Thilo Kössler ist unser Korrespondent in Washington. Herr Kössler, was bedeutet dieser Beschluss jetzt?
Also die Demokraten haben sich durchgesetzt. Nancy Pelosi hat gesagt, mit dieser Abstimmung seien neue Regeln für das weitere Verfahren angenommen worden. Es gehe um die Verteidigung der Demokratie, nicht mehr und nicht weniger.
So what is at stake is our democracy. What are we fighting for? Defending our democracy for the people.
Also Frau Büsker, es ging bei dieser Abstimmung noch nicht um die Eröffnung des eigentlichen Impeachment-Verfahrens, sondern um einen Zwischenschritt, der jetzt eine neue Phase in den Voruntersuchungen einläuten soll. Das Verfahren soll formalisiert werden und damit soll den Republikanern der Wind mit ihrer Behauptung aus den Segeln genommen werden. Das bisherige Verfahren dieser Vernehmungen hinter verschlossenen Türen entbehre jeder legalen Grundlage, obwohl das eigentlich immer so war. Das war bei Nixon so, das war bei Clinton so, das war auch im Benghazi-Verfahren so. Die Republikaner hatten insbesondere kritisiert, dass das Verfahren für die Voruntersuchung ohne Abstimmung im Plenum begonnen wurde. Also diese Abstimmung hat es jetzt gegeben und damit soll der Kritik der Republikaner die Spitze genommen werden.
Es wurden jetzt weitere Regeln für den weiteren Ablauf festgelegt. Was genau sehen die vor?
Also die Anhörungen können jetzt öffentlich vor laufenden Kameras stattfinden. Das ist zunächst mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Die Vernehmungen werden also nicht mehr hinter verschlossenen Türen stattfinden. Transkripte der Vernehmungen, die bisher hinter verschlossenen Türen stattfinden, können jetzt öffentlich gemacht werden. Anwälte des Präsidenten können an Sitzungen teilnehmen. Die Republikaner können auch Zeugen benennen, es sei denn, die Demokraten sagen, das sind Zeugen, die führen uns auf Nebengleise, die sind nicht relevant. Und das wurde vom republikanischen Abgeordneten Steve Scalise als ein Verfahren im Sowjetstil kritisiert. Es gehe den Demokraten gar nicht um die Wahrheit, hat er gerade eben gesagt, sondern darum, schlichtweg Donald Trump aus dem Amt zu jagen.
And so when you look at this Soviet-style process, it shows you that they don't really want to get to the truth. They want to remove a sitting president.
Also Sowjet-Style. Frau Büsker, aus der Wortwahl zeigt sich eben die ganze Unversöhnlichkeit, die tiefen Brüche zwischen diesen Parteien. Dieses Verfahren nimmt jetzt eine Dynamik auf und der Ton, der ist nun wirklich kein gutes Omen.
Festgelegte Regeln also wie das Verfahren. Wie ist denn nun das weitere Prozedere? Was kommt als nächstes?
Also es gibt keinen Zeitplan für das weitere Prozedere. Die Demokraten haben angekündigt, dass sie den Prozess dieser Voruntersuchungen bis zum Jahresende abgeschlossen haben wollen. Das heißt, wie ich gerade sagte, jetzt kommt richtig Dynamik in das Verfahren. Das politische Fieberthermometer wird ganz erheblich steigen. Wenn die Ausschüsse ihre Anhörungen und Abstimmungen zum Amtsenthebungsverfahren dann abgeschlossen haben, gibt es einen Bericht und dann stimmt das Plenum über die förmliche Aufnahme des Impeachment-Verfahrens ab. Dann geht das Ganze in den Senat. Dort ist die Mehrheit republikanisch und die republikanische Mehrheit wird das Impeachment vermutlich ablehnen und Donald Trump im Amt belassen.
Ganz kurz noch zum Schluss, wie reagiert der Präsident?
Er twittert natürlich, riesige Witch Hunt, eine Hexenjagd, die größte Hexenjagd in der amerikanischen Geschichte, aber das wussten wir schon vorher.
Thilo Kössler war das live aus Washington. Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk gleich 17:45. Die Annäherung an Europa, die Annäherung an die NATO. Für die Ukraine ist das seit Jahren wichtig. Russland war es stets ein Dorn im Auge. Auch das einer der Aspekte, die zum Status quo geführt haben. Einem Krieg im Osten der Ukraine, in den Russland involviert ist. Die Annäherung an die NATO liegt damit erst einmal auf Eis. Die Organisation selbst ist aber bemüht, den Frieden im Land zu fördern bzw. wiederherzustellen. Heute war NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Kiew zu Gast, hat im dortigen Parlament gesprochen. Einzelheiten von Florian Kellermann.
Der Weg zur NATO-Mitgliedschaft sei nicht einfach, sagte Jens Stoltenberg im ukrainischen Parlament. Aber
as a sovereign nation, Ukraine has the right.
Als souveräner Staat hat die Ukraine das Recht, ihre eigene Sicherheitspolitik zu gestalten. Die Tür der NATO bleibt offen. Am Ende entscheiden die NATO-Mitgliedsländer und die Länder, die beitreten wollen. Kein außenstehender Staat verfügt über ein Vetorecht. Mit dem außenstehenden Staat war Russland gemeint, das einen NATO-Beitritt der Ukraine ablehnt. NATO-Generalsekretär Stoltenberg erklärte in Kiew auch, die Allianz werde die russische Annexion der Krim nie anerkennen. Zudem kritisierten die NATO-Länder in einer gemeinsamen Erklärung, wie Russland sein Militärpotenzial auf der Halbinsel ausbaue. Mitglieder des Außenausschusses des russischen Parlaments reagierten prompt. Dies sei eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Russlands, hieß es dort. Schon gestern hatten die Vertreter der NATO-Länder Odessa besucht. Als symbolische Unterstützung lagen währenddessen im dortigen Hafen 4 NATO-Militärschiffe vor Anker. Die Vertreter der Mitgliedsländer machten sich ein Bild über die angespannte Lage im Schwarzen und Asowschen Meer. Russland kontrollierte in den vergangenen Wochen wieder verstärkt Handelsschiffe, die den ukrainischen Hafen in Mariupol anlaufen. Dem Hafen entsteht dadurch ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden. NATO-Generalsekretär Stoltenberg stärkte dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky ausdrücklich den Rücken.
I very much welcome President Zelensky's commitment.
Ich begrüße es sehr, dass sich Präsident Zelensky für eine friedliche Lösung des Konflikts in der Ostukraine einsetzt. Seit 5 Jahren vernichtet dieser Konflikt Leben. Über 13.000 Ukrainer sind getötet worden. Fast jede Woche werden es mehr. Über 1 Million Menschen mussten aus ihrer Heimat fliehen. Dieses Leiden muss aufhören.
This suffering must stop.
In dieser Woche hatten die ukrainische Armee und die von Russland unterstützten Kämpfer damit begonnen, sich an einem weiteren Frontabschnitt symmetrisch zurückzuziehen. Dafür war Zelensky in der Ukraine kritisiert worden. Er gebe Positionen auf, die mit großen Verlusten erkämpft worden seien, so seine innenpolitischen Gegner. Zelenskys Ziel ist ein Treffen im sogenannten Normandie-Format auf höchster Ebene, also mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Stoltenberg sagte der Ukraine weitere Unterstützung zu, unter anderem durch Militärberater. Präsident Zelensky sprach indes auch die Forderungen der NATO an die Adresse der Ukraine an. Wir müssen die Korruption bekämpfen und die Zivilgesellschaft stärken. Wir haben auch über den Schutz der Rechte von nationalen Minderheiten in unserem Bildungsgesetz gesprochen. Wir versichern, dass wir alle Empfehlungen der Venedig-Kommission des Europarats umsetzen werden. Bei 6 von 7 Empfehlungen ist das bereits geschehen. Vor allem Ungarn hatte das Bildungsgesetz kritisiert, weil es deutlich weniger Schulunterricht in den Sprachen der nationalen Minderheiten vorsieht. Ungarn stimmte heute einer gemeinsamen Erklärung der NATO-Länder zur Ukraine erst zu, nachdem der Minderheitenschutz ausdrücklich in die Erklärung aufgenommen worden war.
Florian Kellermann berichtete. Wie können Flüchtlinge, die nach Europa kommen, innerhalb der Europäischen Union umverteilt werden, damit nicht nur die Länder an der Außengrenze einen Umgang damit finden müssen? Das ist ja seit vielen Jahren eine Streitfrage bis heute, die aber insbesondere 2015 an Relevanz gewonnen hatte, als Hunderttausende nach Europa kamen. Eigentlich fand Brüssel damals eine gemeinsame Lösung, einen Verteilungsmechanismus, doch ein Teil der EU wollte nicht mitmachen. Ein Verfahren, das derzeit den EuGH beschäftigt. Die dafür zuständige Generalanwältin hat heute ihre Empfehlung abgegeben. Paul Vorretter erklärt uns noch einmal die ganzen Zusammenhänge.
Es ist eine der größten Sackgassen in der europäischen Migrationspolitik. Im Jahr 2015 hatte sich eine Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten in zwei Entscheidungen darauf geeinigt, bis zu 160.000 syrische und andere Flüchtlinge aus Griechenland und Italien umzuverteilen. Sich daran zu beteiligen, das verweigern Ungarn, Tschechien und Polen bis heute. Deswegen hatte die EU-Kommission bereits im Dezember 2017 gegen die Länder geklagt. Polens ehemalige liberal-konservative Regierung unter der damaligen Premierministerin Kopacz hatte der Flüchtlingsverteilung zwar noch zugestimmt, doch die Nachfolgeregierung der nationalkonservativen Peace-Partei sah sich daran nicht mehr gebunden. Polens neuer Ministerpräsident Morawiecki hatte argumentiert, sein Land zeige sich schon solidarisch, zum Beispiel mit Aufbauhilfe in Syrien und im Libanon, und er betonte:
Wir sagen unseren europäischen Partnern, als souveränes Land haben wir das Recht, über unsere Migrationspolitik zu entscheiden, wen wir aufnehmen und wen nicht.
Die Frage, die heute von einer Gutachterin in Luxemburg zu klären war: Haben Polen, Ungarn und Tschechien gegen EU-Recht verstoßen, indem sie sich den Beschlüssen komplett verweigert haben? Die Gutachterin findet ja. Sie argumentiert, die drei Mitgliedstaaten dürfen eine rechtsgültige Maßnahme, mit der sie nicht einverstanden sind, nicht ablehnen, indem sie sich auf den Schutz der inneren Sicherheit und der öffentlichen Ordnung berufen. Auch widerspricht sie dem Vorwurf, der vorgesehene Mechanismus sei ineffizient. Es sei lösbar gewesen, trotz der Überprüfung zahlreicher Personen in kurzer Zeit die Sicherheit aufrechtzuerhalten. Außerdem dürfe jeder EU-Mitgliedstaat erwarten, dass andere Mitgliedsländer ihren Pflichten nachkommen. Solidarität bedeutet zwangsläufig, Lasten zu teilen. Dass die Einschätzung der Gutachterin bei den betroffenen Regierungen Eindruck hinterlässt, darf vor allem bei Polen und Ungarn bezweifelt werden. Beide Regierungen, die von Ministerpräsident Orbán und seiner Fidesz-Partei, als auch die polnische PiS, haben die Antimigrationspolitik zur Kern-DNA ihrer Politik gemacht. In Polen dürfte sich die nationalkonservative Partei seit der Parlamentswahl in diesem Monat ohnehin in ihrem Kurs bestätigt fühlen, da sie ihre absolute Mehrheit noch ausbauen konnte. Bewegung in die festgefahrene EU-Migrationspolitik zu bringen, wird auch eine Aufgabe für die künftige Kommissionspräsidentin von der Leyen sein. Sie hatte in ihrer Bewerbungsrede vor dem EU-Parlament in Straßburg einen Neustart versprochen.
I will propose a new pact on migration and asylum. Including the relaunch of the Dublin Reform.
Einen neuen Asyl- und Migrationspakt und einen neuen Anlauf bei der Dublin-Reform, das hatte von der Leyen in Aussicht gestellt. In ihren politischen Leitlinien heißt es zudem, dass Mitgliedstaaten, die durch ihre geografische Lage dem größten Druck ausgesetzt seien, genügend Unterstützung geboten werden müsse. Ein Urteil gegen Polen, Tschechien und Ungarn im Streit um die Verteilung der bis zu 160.000 Flüchtlinge wird erst in einigen Monaten erwartet. Was in Luxemburg zur Entscheidung steht, betrifft dabei nur einen Bruchteil derjenigen Menschen, die im Jahr 2015 nach Europa gekommen sind. In dem Jahr hatten in der EU gut 1,2 Millionen Menschen einen Asylantrag gestellt.
Aus Luxemburg berichtete Paul Vorreiter. Die Bundesregierung tut zu wenig gegen den Klimawandel, ist nicht einmal in der Lage, ihre eigenen Klimaziele bis 2020 zu erreichen. Da geht mehr. Dieser Überzeugung sind drei Bauernfamilien und haben deshalb versucht, die Bundesregierung zu verklagen, mit Unterstützung der Umweltorganisation Greenpeace. Die Regierung sollte so quasi gerichtlich gezwungen werden, mehr für den Klimaschutz zu tun. Das Verwaltungsgericht Berlin hat die Klage jedoch abgewiesen. Dieter Nürnberger in unserem Berliner Landesstudio, mit welcher Gründung.
Frau Büsker, die Kläger, das waren ja die Umweltorganisation Greenpeace und drei Familien mit landwirtschaftlichen Betrieben, die wollten ja erreichen, dass der deutsche CO2-Ausstoß bis 2020 um 40% gegenüber 1990 gesenkt wird. Diese Vorgabe geht auf einen Kabinettsbeschluss aus dem Jahr 2014 zurück und schon heute steht fest, dass Deutschland dieses selbstgesteckte Ziel nicht erreichen wird. Man wird so bei etwa 33% landen und die einstige Kabinettsvorlage wird somit wohl erst in 3 Jahren erreicht werden. Die Kläger hatten aber auf Einhaltung dieser Vorgabe bis 2020 geklagt und für das Gericht war es eine entscheidende Frage, ob ein Kabinettsbeschluss rechtlich genauso bindend sein kann, obwohl er nicht als Gesetz niedergeschrieben wurde. Und hier sagt das Gericht nein, eine solche Rechtsgrundlage mit Außenwirkung bestehe in diesem Fall nicht und zudem sei die Umweltorganisation Greenpeace auch per Verbandsklagerecht gar nicht klageberechtigt gewesen. Das also sind die beiden wesentlichen Begründungen für das Urteil.
Heißt das, Klimaschutz kann gar nicht eingeklagt werden?
Nun, interessant waren auf jeden Fall die Ausführung des Vorsitzenden Richters und dabei wurden die bisherigen Klimaanstrengungen der Bundesregierung vielleicht nicht bewertet, aber doch eingeordnet und dass eben rund 80% dieses einstigen Reduktionsziels erreicht wurden, lasse zumindest nicht darauf schließen, dass die Bundesregierung beim Kampf gegen den Klimawandel nichts unternommen hätte. Ganz im Gegenteil, auch im internationalen Maßstab sei dies eine Größenordnung. Und für die Erreichung des Restziels dürfe man der Regierung nicht den Gestaltungsspielraum beschneiden. Erwähnt wurde auch, dass die Regierung mit den jüngsten Entscheidungen zu einem Klimaschutzgesetzentwurf eine ganz neue Situation geschaffen habe, weshalb eben nicht davon gesprochen werden könne, dass die Bundesregierung hier ihre Schutzfunktion überhaupt nicht nachkäme. Denn darauf hatten ja die Landwirte und Greenpeace geklagt, dass durch den Klimawandel beispielsweise Gesundheitsbeeinträchtigungen auch drohen könnten, auch geschäftliche Verluste. Hier sagt das Gericht, dass Emissionen, die ja auf vielfältige Weise entstehen, nicht allein an der Politik einer Bundesregierung festzumachen seien.
Kurz zum Schluss, ist der Rechtsstreit damit beendet oder geht er unter Umständen weiter?
Das Gericht ließ eine Revision zu. Somit haben die Klagenden die Möglichkeit, vor die nächste Instanz, also das Oberverwaltungsgericht, zu ziehen. Ob sie dies tun, ist derzeit noch offen. Die Rechtsanwältin von Greenpeace betonte aber, dass das Gericht das Ansinnen, für mehr oder besseren Klimaschutz zu klagen, nicht grundsätzlich abgewiesen habe. Also da darf man bestimmt noch einiges erwarten.
Die Klimaklage wurde vorerst abgewiesen. Dieter Nürnberger war das live aus Berlin. Vielen Dank. Franziska Giffey darf ihren Doktortitel behalten. Nach monatelanger Prüfung hat die Freie Universität Berlin gestern Abend die Entscheidung bekannt gegeben. Und sofort hat das die Personaldebatte in der SPD wieder angeheizt. Viele sehen Giffey ja gerne als Parteivorsitzende oder aber auch als Nachfolgerin von Berlins regierendem Bürgermeister. Viele Ideen für die Zukunft ihrer Karriere, aber auch dagegen. Frank Capellan berichtet aus Berlin.
Sie wirkt erleichtert, natürlich. Als sie am Morgen in Mainz einen Vertrag über die Stärkung von Kitas in Rheinland-Pfalz unterzeichnet, dass das ein Freispruch zweiter Klasse sei, davon möchte sie nichts wissen. Die Freie Universität hat sie gerügt, sie habe nicht sorgfältig genug gearbeitet und doch habe sie eine eigenständige Promotion hingelegt. Den Doktortitel führt sie zurecht, so das Fazit. Nur das zählt für Franziska Giffey.
Mit dieser Klarheit kann ich meine Arbeit als Bundesfamilienministerin weiter fortsetzen. Und das werde ich auch mit großer Freude und mit Engagement, so wie in den letzten vergangenen Zeiten der Amtszeit, auch weiter gerne machen.
Wie sehr sie das Plagiatsverfahren belastet hat, daraus machte die 41-Jährige nie einen Hehl. Giffey ist eine der wenigen Hoffnungsträgerinnen der angeschlagenen Sozialdemokraten. Viele in der Partei hätten sie sich als Kandidatin für die Nahles Nachfolge gewünscht. Die frühere Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Neukölln gilt als Menschenfischerin. Sie hätte das Zeug gehabt, der angeschlagenen SPD ein frisches Gesicht zu geben. Nah bei den Menschen will sie sein, ihre Art kommt an. Deshalb wäre sie nach Ansicht vieler Genossen die optimale Besetzung gewesen. Jung, weiblich, dazu noch aus dem Osten, alles, was die Partei braucht, meinten ihre Fans.
Sie wäre eine von denen, die natürlich dafür in Frage kommt,
hatte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke oft betont, er ist einer ihrer Förderer. Giffey wurde gedrängt, sie wurde gefragt. Juso-Chef Kevin Kühnert oder Vizekanzler Olaf Scholz galten als denkbare Partner. Doch sie wollte das Risiko nicht eingehen, sich mit aberkanntem Doktortitel zur Wahl um den Parteivorsitz stellen zu müssen. Jetzt, da sie den Titel behalten darf, hätte es theoretisch noch eine Hintertür gegeben. Ungeachtet des Votums durch die SPD-Mitglieder wäre eine Kandidatur auf dem Parteitag Anfang Dezember noch möglich gewesen. Giffey beendet solche Spekulationen heute umgehend.
Also zunächst mal will ich sagen, es gibt hier ein ganz klares, transparentes Verfahren. Wir haben zwei Teams, die sind in einem ganz klaren Mitgliedervotum auch in die Stichwahl jetzt gewotet worden. Und ich habe mich am Anfang des Verfahrens ganz klar entschieden, aus den besagten Gründen nicht anzutreten. Und zum jetzigen Zeitpunkt des Verfahrens kann ich Ihnen sagen, werde ich auch bei dieser Entscheidung bleiben.
Axel Schäfer, Bundestagsabgeordneter aus NRW, hatte sich etwas anderes gewünscht und Scholz' Partnerin Clara Geiwitz wie Giffey aus Brandenburg dazu aufgefordert, zugunsten der Familienministerin zu verzichten. Für ihn wäre das Duo Scholz-Giffey das überzeugendste Team. Das geht nicht, so etwas gehört sich nicht, hält Malu Dreyer, kommissarische SPD-Vorsitzende, am Vormittag dagegen.
Franziska Giffey und ich, wir sind uns absolut einer Meinung, dass es einfach wirklich total unangemessen ist, eine Kollegin ein Stück herabzuwürdigen und eine andere vorzuziehen. Das geht nicht. Wir haben mit einer sehr, sehr kompetenten Kollegin zu tun. Frau Giffey kennt sie noch besser als ich und das ist wirklich überhaupt nicht angemessen.
Franziska Giffey darf ihren Doktortitel behalten. Die darauf folgenden Personaldiskussionen hat Frank Kapellan für uns zusammengefasst. Der Deutschlandfunk hier gleich 18.30 Uhr. Sie wollen der viertgrößte Autohersteller der Welt werden. Gemeinsam. Deshalb planen Fiat Chrysler und der Opel-Mutterkonzern PSA nun eine Fusion, von manchen auch schon Megafusion genannt. Ziel ist nicht nur mehr gemeinsame Wucht, sondern auch gemeinsame Einsparungen. Entsprechend groß die Sorge bei vielen Beschäftigten auch an den deutschen Opel-Standorten. Mischa Erhardt berichtet.
Laut PSA und Fiat Chrysler sind im Zuge der Fusion keine Werksschließungen geplant. Die jährlichen Einsparungen von 3,7 Milliarden Euro sollen zustande kommen durch verbesserte Investitionen, etwa in gemeinsame Fahrzeugplattformen und Produktionsprozesse. Allerdings meint Autoexperte Stefan Bratzel von der Fachhochschule für Wirtschaft in Bergisch Gladbach,
das ganze Thema lebt von Synergien. Man wird sich überlegen, wie viele Plattformen man braucht. Und Opel muss dafür sorgen, dass sie viele Kompetenzen im PSA-Konzern bekommt, um auch Entwicklungen voranzutreiben und Beschäftigungen hochzuhalten.
Die Unsicherheit für Opel-Beschäftigte steigt damit aber wieder. Die haben in den vergangenen 2 Jahren nach der Übernahme von Opel durch PSA bereits eine Leidensstrecke hinter sich. Denn dank einer harten Sanierung schreibt Opel zum ersten Mal seit 2 Jahrzehnten zwar wieder schwarze Zahlen. Dafür haben mehr als 6.000 Beschäftigte in deutschen Werken Verträge zur Altersteilzeit oder Vorruhestand geschlossen oder haben mit Abfindungen das Unternehmen verlassen. Diese Sanierung aber wiederum könnte nun ein entscheidender Vorteil für Opel sein, meint Autoanalyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler.
Ja, im Grunde ist Opel soweit saniert, dass sie ja vernünftige Zahlen erwirtschaften, dass sie gesund geschrumpft sind sozusagen. Und es besteht eigentlich überhaupt kein vernünftiger Grund, warum man Opel jetzt seitens Peugeot weiter unter Druck setzen sollte. Wofür sollte das gut sein? Man will ja, dass Opel im Prinzip erfolgreich ist und gute Zahlen abliefert. Und das widerspricht der These, dass Opel jetzt irgendwie zusätzlich unter Druck gesetzt wird.
Der Betriebsrat von Opel hat sich noch nicht geäußert. Hinter vorgehaltener Hand aber äußern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ängste. Sie befürchten eben, dass weitere Arbeitsplätze verloren gehen werden.
Dass diese Nachricht natürlich zunächst einmal Ängste und Sorgen auslöst, das liegt auf der Hand. Das kommt ja zusammen mit den Nachrichten über die konjunkturelle Entwicklung und die Transformationsprozesse in der Automobilindustrie.
Sagt Jörg Köhlinger, Bezirksleiter des IG Metallbezirks Mitte, in dem die wichtigsten Opel-Standorte Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach liegen. Umso mehr Bedeutung käme dem Tarifvertrag zu, der im Zuge der Übernahme geschlossen wurde. Denn der schließt bis Juli 2023 betriebsbedingte Kündigungen bei Opel aus.
Darüber hinaus geht es darum, weiter um Investitionen zu ringen, um den Bestand der jeweiligen Standorte und das Niveau der Beschäftigung zu sichern.
Doch fest steht, dass in Zukunft die Bedeutung herkömmlicher Verbrennungsmotoren abnehmen wird, entsprechend weniger Motorenwerke werden gebraucht. Auch sehen die aktuell noch laufenden Sanierungspläne für Opel vor, dass etwa im Entwicklungszentrum in Rüsselsheim 2000 der 6400 Stellen wegfallen sollen.
Ich glaube, Opel hat das Risiko, dass man den schwarzen Peter bei der Fusion zieht. Man hat viel zu viele Motorenwerke, man hat zu hohe Kapazitäten für Fahrzeugproduktionen und man hat 3 Entwicklungszentren, eins in Turin, eins in Paris und eins in Rüsselsheim. Das heißt, da müssen Einschnitte kommen, da werden Einschnitte kommen und das Risiko, dass die bei Opel kommen, würde ich eher als hoch bzw. sehr hoch einschätzen.
Sagt Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen. Bis Details zu dem geplanten Zusammenschluss kommen, wird wohl die Unsicherheit bei Opel und seinen Beschäftigten bleiben.
PSA, der Opel-Mutterkonzern, hat seinen Hauptsitz hier in Frankreich. Zum Konzern gehören auch Peugeot und Citroën. Ein wichtiger Arbeitgeber also auch für unser Nachbarland, entsprechend politisch relevant. Martin Bohne hat sich angeschaut, wie Frankreich auf die Fusionspläne blickt.
Das Wohl der heimischen Autoindustrie, das gehört in Frankreich zur Staatsräson. Und so kann man davon ausgehen, dass die Regierung von den Fusionsplänen nicht überrascht wurde. Zumal der französische Staat über eine Förderbank 12% der Anteile bei PSA hält. Die offiziellen Reaktionen sind denn auch sehr wohlwollend. Die für Umwelt und Verkehr zuständige Ministerin Elisabeth Born verwies am Morgen auf die Vorteile des Zusammengehens von PSA mit Fiat Chrysler.
L'idée c'est de constituer un très grand groupe.
Das Ziel ist ja die Bildung einer sehr großen Herstellergruppe. Und das ist eine Antwort auf die großen Herausforderungen, der sich die Autoindustrie gegenüber sieht. Um die sauberen Autos von morgen zu bauen, sind immense Investitionen notwendig. Und die Fusion wird alle notwendigen Mittel dafür schaffen. Und natürlich geht es Elisabeth Born auch darum, dass die Standorte und die Arbeitsplätze in Frankreich erhalten werden.
On est attaché en tout cas à ce que l'emploi soit maintenu en France, que les sites industriels soient maintenus.
PSA mit den Marken Peugeot und Citroën hat in Frankreich rund 50.000 Beschäftigte und mehr als ein Dutzend Standorte. Die Gewerkschaften sehen den Schulterschluss mit Fiat Chrysler auch eher positiv. Patrick Michel von Force Ouvrière freut sich, dass PSA damit Zugang zum amerikanischen Markt bekommt und vor allem, dass der neue Branchengigant dann auch in der Lage sein werde, den Chinesen bei den E-Autos Paroli zu bieten. Wichtig ist dem Gewerkschafter, dass PSA-Chef Carlos Tavares in der neuen Struktur das Sagen hat. Der habe es geschafft, PSA durch ein straffes Effizienzprogramm aus der Krise zu führen und wieder rentabel zu machen. Und Patrick Michel fürchtet auch keine negativen Auswirkungen auf die Arbeitsplätze. Auch nicht bei der deutschen PSA-Tochter Opel. Bei der Übernahme von Opel und Vauxhall im Jahre 2017 hat Tavares bewiesen, dass von einer Fusion beide Seiten profitieren können. Alle Marken konnten seitdem ihre Verkaufszahlen steigern und das wirkte sich am Ende auch vorteilhaft für die Beschäftigung in Europa und Frankreich aus.
Martin Bohne berichtete aus Paris. Gab es Verbindungen zwischen der Familie des brasilianischen Präsidenten Bolsonaro und dem Mord an einer linken Politikerin im vergangenen Jahr? Ein Fernsehsender in Brasilien hat darüber nun berichtet, woraufhin der Präsident komplett ausgerastet ist. Ivo Maroschek berichtet.
Das ist eine Schweinerei, was ihr da macht, TV Globo. Eine echte Schweinerei, ein Schurkenstück. Das gibt es auch im Twitter-Zeitalter, nicht alle Tage. Ein Präsident lässt das ganze Land an seinem Wutanfall teilhaben. Die Innenpolitik hatte Jair Bolsonaro ausgerechnet bei einem Staatsbesuch in Saudi-Arabien eingeholt. Ein Bericht von TV Globo, dem wichtigsten Fernsehsender des Landes, brachte den Präsidenten so in Rage, dass er sich noch mitten in der Nacht hinsetzte und, offensichtlich übernächtigt, eine 23-minütige Schimpftirade aufzeichnete. Eine Schimpftirade, die seine Anhänger und Follower sofort bestaunen konnten. Eine Sauerei, so einen Bericht zu senden, zur besten Sendezeit, in der der Verdacht erhoben wird, ich hätte bei der Ermordung von Marielle Franco mitgewirkt. Marielle Franco war eine bekannte Stadträtin, die Polizeigewalt in Rio de Janeiro angeprangert hatte. Vor anderthalb Jahren wurde die Politikerin brutal ermordet. Sofort richtete sich der Verdacht auf rechte Milizen, in denen aktive und ehemalige Polizisten in Rio de Janeiro im Drogengeschäft mitmischen. Tatsächlich waren die mutmaßlichen Täter, die im März 2019 verhaftet wurden, ehemalige Polizisten und einer von ihnen wohnte ausgerechnet in derselben Wohnanlage wie der Präsident. TV Globo hat jetzt aufgedeckt, dass der Wachmann direkt im Haus Bolsonaros anrief, als einer der mutmaßlichen Täter seinen Komplizen abholen wollte. Das ist die Enthüllung, die den Präsidenten so aufregte, dass er auch den Gouverneur des Bundesstaats Rio de Janeiro, Wilson Witzel, scharf attackierte. Dabei war Witzel, ein erzkonservativer Law-and-Order-Politiker, eigentlich mal ein enger politischer Verbündeter. Wer hat das Globo gesteckt? Laut der Zeitschrift Veja hat Gouverneur Witzel das weitergegeben. Der muss sich jetzt erklären. Dabei sind so oder so noch viele Fragen offen. Der Wachmann behauptet, er habe aus Bolsonaros Haus das Okay bekommen, das Auto des mutmaßlichen Täters in die Wohnanlage zu lassen. Der Wachmann glaubte allerdings auch, Bolsonaros Stimme erkannt zu haben. Und tatsächlich war der, damals noch einfacher Abgeordneter, am fraglichen Tag nicht in Rio, sondern in der Hauptstadt Brasilia. Gouverneur Witzel ließ die Attacke des Präsidenten aber nicht auf sich beruhen und keilte genauso hart zurück. Das Publikum wird also Zeuge eines offenen Kriegs im rechten Lager in Brasilien.
Eu lamento que o presidente tenha no momento talvez.
Es ist schade, dass der Präsident gerade auf einer stressigen Reise ist und deswegen wohl seine Emotionen nicht mehr unter Kontrolle hat. Da war er wohl nicht ganz bei sich, als er meine Arbeit als Gouverneur angegriffen hat.
Acusações contra a minha atividade como governador.
Noch bedenklicher als die Angriffe auf einen politischen Verbündeten sind allerdings die Attacken Bolsonaros auf die Medien. In seiner Wutrede stieß er auch offene Drohungen gegen das Globo-Netzwerk aus, immerhin Brasiliens führender Medienkonzern. Wir reden im Jahr 2022 nochmal. Ihr solltet hoffen, dass ich dann tot bin, denn dann läuft eure Sendelizenz ab und es gibt dann keinerlei Ausnahmen mehr, weder für euch noch für andere.
Ivo Maroschik berichtete zum Ende dieser Informationen am Abend, am Donnerstag, den 31. Oktober. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, danke fürs Zuhören. Ihnen noch einen schönen Abend.